Muss ich nochmal von vorne anfangen? So, okay, alles gut. Also, und dann kam so tatsächlich so der mehr und mehr der Eindruck, dass Gott eigentlich was ganz Neues für uns vorhat. Meine Frau hat nochmal ihr Studium zur Grundschullehrerin beendet in Frankfurt und ist jetzt im Referendariat hier im Bodenseekreis. Und wir haben jetzt einfach mal erstmal die Rollen getauscht, dass ich. Freut mich, dass ich heute bei euch predigen darf. Und ich habe mir tatsächlich ein Thema rausgesucht, worüber wahrscheinlich selten gepredigt wird. Und gerade im Gespräch mit meinem Vater, der übrigens heute Morgen in Friedrichshafen in der Baptistengemeinde ist, der dort schon jahrelang Mitglied ist, der mir dann so gesagt hat, ich lese mir aus dem Neuen Testament. Und ich sage, ja, das ist ja gut, aber wusstest du, dass Jesus vor allem aus dem Alten Testament gepredigt hat? Dann sagt er, naja, da gab es ja auch noch kein Neues. Ein schlauer Mensch, mein Vater. Und doch ist das Hochspannende, wenn quasi das Alte und das Neue Testament zusammenkommt und wir ein ganzheitliches Bild vielleicht auf Dinge haben, die als Bilder im Alten Testament oder Geschehnisse passieren, auf die wir uns wie keinen Reim machen können. Und manche Leute winken mir ab und sagen, oh, und das mit dem Alten Testament und mit den Kriegen und dem getötet werden und all dem Kram, da will ich nichts zu tun haben. Wir begeben uns in eine Szene hinein. Jetzt müssten wir oben, glaube ich, auf Slideshow drücken. So, und jetzt genau. So, und zwar Christus für uns zum Fluch geworden, und habe hier so ein gezeichnetes Bild aus dem Internet gezogen, wo an einer Stange eine Schlange aufgehängt ist. Und der Mann hier soll Mose sein. Und ich lese mit uns aus dem 4. Mose 21. Wir haben dann im nächsten Bild, genau, da könnt ihr gerne mitlesen. Und zwar, Begebenheit ist, das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, durch den Jordan durch. Passa ist passiert, die Meerteilung, die Pharao hinterher, Pharao und seine Soldaten sind quasi umgekommen im Roten Meer. Und dann geht's los durch die Wüste. Durch die Wüste 40 Jahre. Und sie sind wahrscheinlich so ziemlich am Ende ihrer Wüstenzeit. Und sehnen sich immer noch danach, ins verheißene Land einzutauchen, reinzukommen. Und wir lesen hier ab 4. Mose 21, ab Vers 4, vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein. Man muss also überlegen, die haben einige Schleifen gedreht. Und zwar, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig. Können wir gut verstehen, nach 35, 38 Jahren irgendwann mal auch ungeduldig zu werden. Bei uns dauert es vielleicht manchmal nur 5 oder 8 Tage oder 5 Stunden, wo wir ungeduldig werden. Und sie klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir den Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit, und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an der Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange an, Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Was für eine seltsame Begebenheit, was für eine seltsame Geschichte. Das Gebiet der Edom ist südlich von das Gebiet der Edomiter ist südlich von Kanaan. Und die Edomiter sind Nachkommen Esaus, also noch recht nahe Verwandte zu dem Volk Israel. Und auf der Wüstenwanderung raus aus Ägypten schien kein Durchkommen zu sein bei den Edomitern. Das lesen wir in Kapitel 20. Also wollten sie da eine Schleife drumherum machen. Und wir kriegen also mit, sie waren ungeduldig und sie klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns doch, manchmal kennen wir es, hätten wir doch das Sichere, wo wir doch gewohnt sind, anstatt uns da auf was Neues aufzumachen. Etwa damit wir hier in der Wüste sterben, waren so Argumente. Und weder Brot noch Wasser gibt's hier. Und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Manna ist ja ein Zeichen von Versorgung Gottes, die nicht selbstverständlich ist. Aber über die Zeit war das so wie, wir können es einfach nicht mehr sehen. Man hat den Wert nicht mehr schätzen können. Und kennen wir das? Dinge laufen nicht wie geplant und dann klagen wir Gott an. Und da sind die Christen und die nicht an Gott glauben, ziemlich ähnlich. Was machen wir, wenn wir klagen und jammern? Wir schauen auf die Umstände. Und was passiert dann? Es vergiftet die Situation. Manchmal erlebe ich das so in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Dinge laufen nicht wie geplant. Da hat man sich eigentlich so einen richtig tollen Plan, so und so könnte es doch werden. Und das stellt sich ein und wir fangen an, auf die Situation zu blicken und zu klagen. In der ganzen Welt sind wir Deutschen dafür bekannt, dass wir ein Volk der Meckerer und der Jammerer sind. Nicht nur der Dichter und Denker, sondern auch der Meckerer und Jammerer, weil wir Dinge zu sehr ins Detail versuchen zu begreifen, ja, warum ist es so? Und jetzt, meine Tochter ist heute mit uns, also wir sind hier ja die 31 entlang gefahren und auf dem Navi hat sie gesehen, da müsste der Bodensee sein. Und ständig sagte sie, ich sehe gar keinen Bodensee, der ist gar nicht da. Und dann so, ja, manchmal siehst du nicht, aber jetzt müsstest du ihn sehen, um Birnau herum, aber der ist trotzdem, obwohl wir ihn nicht sehen, ist er da. Ja, was ist denn das, was macht Gott in diese Situation hinein, die eigentlich schon sehr vergiftet ist oder sehr unzufrieden ist? Er sendet Giftschlangen. Und ich glaube, da seid ihr mit mir einer Meinung, dass vereinfacht die Situation überhaupt nicht. Dass hier in diesen Unmut der Leute in der Wüste um Edom herum, es ist kein Durchkommen, kein Wasser, nichts zu essen und das Manna ist auch nicht mehr wirklich auf der Top-Tagesordnung der Lieblingsspeisen. Und Gott sendet Giftschlangen. Ihr wollt einen Grund zum Jammern, denke ich mir, hat vielleicht Gott so gesagt. Hier habt ihr wirklich einen. Und Rebellion gegen Gott zahlt sich niemals aus. Und die Not ist groß und jeder, der gebissen wird von einer Schlange, muss sterben. Das Volk hat verschiedene Möglichkeiten. Erstens, weiter jammern und Gott noch mehr anklagen. Oder zweitens, sich seiner Ohnmacht bewusst werden, Buße tun und den um Hilfe bitten, der die Macht hat, die Menschen zu töten. Mose betet und Gott spricht: Fertige eine Schlange an und befestige sie auf einem Stab, und jeder, der zu ihr aufschaut, bleibt am Leben. Ich frage mich da, was ist denn das? Wie kann das funktionieren? Wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte Mose eine Schlangenvernichtungswaffe gegeben. Ich hätte ein Gegengift, vielleicht sowas wie eine Impfung entwickelt. Irgendwas, was doch wirklich Sinn macht. Gott reagiert anders, wie wir uns das oft vorstellen. Und ich habe jetzt die Predigt nicht in Bezug auf Corona, halte ich heute. Aber es ist manchmal vielleicht eine interessante Parallele. Gott reagiert anders, wie wir uns das oft vorstellen. Und das geht uns Christen auch so. In so vielen Dingen denke ich, Gott, ich würde das ganz anders machen. Ich würde das, wenn nicht du wäre, würde es ganz anders machen. Wir hatten jetzt aus dem Freundeskreis von einem Freund von mir, hat der Sohn geheiratet, und da war es dann wirklich so, die mussten auch gucken noch vor dem Lockdown, dass sie auf unter 100 Personen kommen. Und dann war tatsächlich irgendjemand von den Trauzeugen, der mit Corona infiziert war, und auf einmal war das genau so eine typische Situation. Mehrere Leute hatten Kontakt und viele mussten in Quarantäne. Und der Bräutigamvater sagte auch: Wenn ich Gott gewesen wäre, hätte es anders gemacht. Ich hätte uns das alles erspart. Wir wären die besten Ratgeber Gottes, kennt ihr das? Wir können Gott so leicht sagen, wie es richtig laufen müsste. Die Rettung und die Lösung kommt völlig anders, als es uns logisch und sinnvoll erscheint. Das fällt uns so schwer, wir sind noch so auf Logik aus. Und kennt ihr das? Vielleicht von euren Kindern, weil ihr selber denkt wahrscheinlich nicht so, aber solange ich nicht verstanden habe, wieso, mache ich erstmal nicht mit. Oder mache ich das nicht? Und bei Kindern habe ich das auch so, also mit den Erwachsenen schon die Diskussion: Also Papa, du musst mir erstmal erklären, warum, und dann erst. So wollen wir gern mit Gott argumentieren. Was hat es mit den Schlangen auf sich? In 1. Mose 3 lesen wir ab Vers 14: Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, die Menschen verführt hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf deinen Bauch kriechen und Staub fressen. In Vers 15 habe ich das auch noch drin. Nee, okay. Nee, das ist dann Vers 15 von Drittung. Okay, das reicht damit. Die Schlange gilt in der Bibel als verflucht. Wer es mit Schlangen zu tun hat, erlebt ihren Fluch. Ihr Biss ist todbringend, und offensichtlich war keine weitere Unvorsichtigkeit notwendig. Es war scheinbar nicht eine Frage, ob, sondern wann man gebissen wird. Mittlerweile jetzt, also um jetzt doch eine Parallele zu Corona herzu, offensichtlich, so wie die Zahlen hochgehen, trotz Lockdown, ist es nicht eine Frage, ob, sondern wann vielleicht jeder irgendwo konfrontiert ist. Der Biss der Schlangen steht sinnbildlich für das Gift der Sünde, das auf natürlichem Wege unheilbar ist. Und die Frage, die sich da mir auch gestellt hat, war: Wieso eine bronzene Schlange auf einem Stab? Ihr habt ja schon gehört, ich hätte andere Vorschläge Gott gegeben, aber nicht so eine bronzene Schlange auf einem Stab. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Die Bibelstelle hatten wir schon gerade gesehen. In Johannes 3, Abvers 14 berichtet nämlich Jesus selber und sagt: Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat, und jetzt kennen wir alle, und das könnten wir vielleicht auch gemeinsam soweit einfach mal lesen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich glaube, ihr seid alle sehr überrascht, dass zwei Verse vorher etwas von der bronzenen Schlange steht. Die haben wir alle gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dass hier Jesus selbst ein Bild zeichnet von dem, dass so wie die Schlange an einem Stab, er aufgerichtet werden muss. Und da stellen sich für mich ja auch wieder verschiedene Fragen. Das eine ist, warum musste das gerade aus Bronze sein? Hätte ja aus Gold, es hätte aus Silber, es hätte aus sonst was sein können. Bronze wurde auch am Brandopferaltar in der Stiftshütte verwendet und steht für das Gericht Christi, das erlitten werden muss. Überall, wo wir auch im Bereich der Stiftshütte Bronze lesen, da geht es eigentlich immer um das Gericht. Und die Schlange auf einem Stab, Jesus sagt doch, oder Johannes der Täufer sagt doch, als er Jesus sieht: Seht das Lamm Gottes. Warum war das Bild nicht: Nimm ein Lamm und tu es auf einen Stab binden? Oder vielleicht sogar der Löwe aus dem Stamme Juda. Warum nicht ein Löwe? Wie so eine Schlange. Und jetzt kommt hier noch meine Schlangenphobie dazu. Ich hasse Schlangen. Ich mag die Viecher überhaupt nicht. Also zur Selbsttherapie gehen wir in Schlangenhäuser. In Scheidig waren wir jetzt auch neulich wieder in so einem Schlangenhaus. Ich halte das auch aus. Also wenn jetzt da irgendwo eine Schlange ist und man die sich um den Hals hängen kann, dann kann ich das auch machen. So schlimm ist es nicht mehr, Maiphobie. Aber dieses trotzdem das Unbehagen, dass ich diese Tiere eigentlich nicht mag. Und wieso nimmt Jesus das Bild von einer ekligen Schlange, von der wir doch eigentlich sagen würden, die Schlange versinnbildlicht doch den Teufel, das Böse? Warum diese Schlange? Warum das Bild dieser Schlange? Gott möchte uns da etwas mitteilen. Und zwar: Die Schlange auf einem Stab bedeutet, Jesus ist zum Fluch für uns geworden. In Galater 3, Abvers 13 lesen wir nämlich Folgendes: Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Es ist doppelter Fluch. Es ist einmal diese Schlange, die verflucht wurde, als sie den Menschen verführt hat. Und es ist dieses am Holz hängend, doppelter Fluch. Und in 5. Mose 21, Abvers, jetzt springen wir wieder ins Alte Testament, 21, Vers 22, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, und der Tote nach seiner Hinrichtung an einem Baum gehängt wurde, dürft ihr den Leichnam nicht über Nacht an dem Baum hängen lassen, denn ihr sollt ihn noch am selben Tag bestatten, denn ein auf diese Weise aufgehängter ist von Gott verflucht. Verunreinigt nicht das Land, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Nochmal die Bibelstelle, es ist mehr eine Bibelarbeit heute Morgen. 2. Korinther 5, Abvers 21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerecht werden können. Was für einen Preis bezahlt Jesus, dass wir frei von Sünde sind? Und in Römer 16, 20 heißt es, der Gott des Friedens wird den Satan bald unter eure Füße zwingen und zertreten. Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus euch begleitet. Und wenn wir jetzt noch einen Sprung machen in die Offenbarung 12, sind jetzt ein paar, genau. Wir überspringen ein paar Bibelstellen, damit es nicht zu viel wird. So, oh, eins zurück. Ah ja, machen wir doch eins vor. So, die bronzene Schlange, ein Schatten auf Christus hin. Interessant, es ist das Zeichen für, hier ist Hilfe gegeben, medizinisches Bild. Offenbarung 12 heißt es, der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder Satan, oder der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Es gibt Rettung für jeden von der Sünde Gebissenen. Und die Frage, die sich mir immer wieder neu stellt, ist, worauf blicken wir? Auf die Umstände oder auf Christus? Und ich glaube, dass gerade auch wir oder dass Menschen uns sehr wohl beobachten, wie wir umgehen mit Herausforderungen des Lebens. Ich fand auch sehr interessant, dass gerade in dem Zusammenhang auch auf Corona, ich bin mit euch einer Meinung, wir sollen vorsichtig sein, nicht leichtfertig. Aber Angst ist der falsche Ratgeber, den wir als Christen haben sollten, weil das Virus ist doch auf keinen Fall stärker wie Jesus, oder? Sind wir uns da einer Meinung? Wenn wir sagen, okay, wir sind da voller Furcht, gebannt wie vor einer Schlange, dann drücken wir aus, für uns ist dieses Problem größer als Christus selber. Natürlich, und das hören wir auch in Gottesdiensten, Bibelschulen, sonst wo, das Virus kann sich ausbreiten und manchmal weiß man gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Und doch ist die Frage, wie gehen wir mit um? Es gibt andere Lebensfacette, Lebensbereiche, in denen wir ähnliche Herausforderungen haben, wo wir sagen, wie gehen wir mit der Wirtschaftssituation um, wenn wir schon länger in Kurzarbeit sind oder vielleicht den Arbeitsplatz verloren haben oder unsere Kinder den verloren haben und so weiter und nicht wissen, wie es weitergeht. Erlauben wir diesem Problem immer größer zu werden und uns unsere Perspektiven, Hoffnung zu rauben, oder blicken wir auf Christus und sagen, Gott ist doch in Kontrolle, er weiß doch, was er tut, er hat doch einen wunderbaren Plan und er ist der Sieger. Amen. Worauf blicken wir im zwischenmenschlichen Konflikten? In der Gemeindearbeit ist es schon interessant, auch mitzukriegen, wie auch Geschwister aus unserer Gemeinde eigentlich das Herz brennt dafür, Menschen mit Christus bekannt zu machen, aber nicht dem Nachbar, weil der ist wirklich doof. Und eine Situation, ich weiß noch, wie die Leute waren fast verzweifelt und haben dann so gesagt, unser Nachbar, der hat seinen Rasensprenger so aufgestellt, dass der immer gegen unser Auto noch dotzt und dadurch rostet es viel schneller und so weiter. Und dann wurden da Hecken gebaut und Mauern und so. Und hier, ich komme gerne mit, dass wir in dem anderen Stadtteil Menschen von Jesus erzählen, aber der nicht so ungefähr. Wie ist unser Umgang mit unseren Mitmenschen, mit unseren nächsten Nachbarn? Mir hilft da so sehr ein Bild von dem Wanderer, der unterwegs ist. Und er sieht einen am Wegesrand sitzen und dann fragt der Wanderer den dort sitzend, wie sind die Leute in der Stadt, in die ich gerade wandere? Und dann fragt er so, ja, wie waren die Leute denn, wo du herkommst? Und dann sagt er, ach, total üble Leute, du konntest dich auf keinen verlassen, einer hat den anderen betrogen und so weiter. Echte Freundschaft gibt es da gar nicht, die denunzieren sich gegenseitig, also das ist wirklich schlimm. Und dann sagt er, so werden die dort auch sein. Wenig später kommt ein anderer Wanderer vorbei, sieht den Mann da sitzen und fragt, wie sind da eigentlich die Leute in der Stadt, wo ich jetzt hingehe? Und dann fragt er, wie waren die Leute in der Stadt, wo du herkommst? Sagt er, total nette, friedfertige Menschen. Einer hat dem anderen geholfen, man konnte sich Salz ausborgen und man musste nicht alles gleich wieder zurückzahlen und so weiter. Also es war echt ein schönes Miteinander. Und dann sagte der, genauso werden die Leute in der Stadt auch sein. Als wir von Babenhausen weggezogen sind, wir haben auf so einer Art Verkehrsinsel gewohnt, um uns herum ungefähr 15 Nachbarn. Davon waren echt schwierige Menschen dabei in den ersten Jahren. Aber als für uns der Entschluss feststand, dass wir wegziehen, da haben wir es um jeden bedauert, jeden Nachbar, den wir jetzt hinter uns lassen müssen. Und wir hatten dann noch im Dezember ein Glühweinumtrunk bei uns vorm Haus gemacht. Und wir waren so überwältigt, es war jeder da. Es waren wirklich alle da. Und wir standen da stundenlang vor unserer Haustüre im Kalten. Und das war echt beeindruckend. Und die größte Sorge war, wie wird es hier? Werden wir wieder so tolle Nachbarn haben, wie wir sie dort hatten? Und mittlerweile muss ich sagen, die Nachbarn, die wir jetzt haben, die sind genauso toll. Es liegt ein Stück weit daran, wie wir investieren und sie sehen. Schauen wir auf das Problem, dass einer mir echt eigentlich quer kommt, oder schaue ich auf Jesus und sage, ich will ein von Gott berufener Friedensstifter sein, ein Hoffnungsträger, ein Ermutiger. Oder sind wir die Rolle des Meckerer und Motzers schon so geübt, dass wir uns darin auch eigentlich fast schon gefallen? Ich glaube, wir Menschen und vor allem wir Christen, wir sollten attraktiv für unser Umfeld sein, nicht weil wir als Rechthaber und Bibel um die Ohrenhauer den Leuten begegnen, sondern weil wir sie einfach mal lieben und auch so lassen, wie sie sind, nicht gleich verändern müssen und sagen, Gott ist doch in Kontrolle. Und er kann aus etwas vielleicht Bitterem Heilung bringen, Hoffnung schenken und Lebensfreude und Perspektive zurückschenken. Und so lasst uns dieses Bild, Christus ist zum Fluch geworden, damit wir frei von Sünde werden, damit wir aber frei werden, nicht durch die Problematik uns bedrängen zu lassen, sondern aufblicken zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wir wissen noch gar nicht, wo die Welt hinsteuert. Wir wissen nicht, was der neue Präsident bringt. Wir hätten auch nicht gewusst, was der alte Präsident von Amerika noch gebracht hätte. Aber offensichtlich ist Gott in Kontrolle. Glauben wir das? Leben wir das? Ich möchte mit euch einer sein, der hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, weil das Beste kommt noch. Amen. Ich glaube, das Beste kommt für uns, für unsere Gemeinden, in denen wir zu Hause sind, beheimatet sind, für unsere Stadt und in Ewigkeit. Ich glaube das. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alles in Kontrolle hast. Und es liegt, die Lösung hast du geschaffen, aber es liegt an uns, immer wieder neu zu überlegen, worauf blicke ich? Auf das Problem, das immer größer wird und mich gefangen nimmt? Oder blicke ich auf dich, Jesus, im Vertrauen, dass du es wohl machst? Und ich bete jetzt echt in die Situation hinein, wo vielleicht echt nachbarschaftlicher Clinch da ist, wo finanzielle und berufliche Sorgen da sind, wo allgemeine Furcht vor globaler Wirtschaftskrise und Corona-Pandemie ist. All diese Dinge sind immer kleiner wie du. Und ich bete echt, dass hier meine Geschwister heute Morgen, jeder Einzelne an dem Platz, wo er steht, von dir ermutigt wird, dir, Jesus, neu zu vertrauen. Dass wir sprechen können, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und wie es in Jesaja heißt, die auf den Herrn blicken, sie bekommen neue Kraft. Sie werden auffahren wie Adlerschwingen. Und das glaube ich in Jesu Namen nicht, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du Situationen veränderst. Du bist der Retter, der Anfänger und Vollender des Glaubens. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Zum Segen steht er auf. Der Herr segne dich. Und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.